Tränen liefen über sein Gesicht. Er konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen. War das gerade wirklich passiert? Hatte er wirklich in einem Moment all das verraten, was ihm lieb und teuer ist? Hatte er wirklich ihn verraten, der ihm doch mehr als jeder andere bedeutet? Nie wird er diesen Blick vergessen, mit dem er ihm hinterher guckte. Dieser Blick, in dem sich der Schmerz des Verrats widerspiegelte, aber auch tiefes Mitgefühl. Tränen laufen über sein Gesicht. Scham kriecht in ihm hoch. Tiefe Schuldgefühle machen sich breit. Sein sehnlichster Wunsch ist nur noch eins, das eben Geschehene rückgängig zu machen. Doch diese Option bietet das Leben hier nicht. Darum weint er einfach weiter. Auf einen Neuanfang wagte er in diesem Moment noch nicht einmal zu hoffen. Ihr Lieben, soweit die Vorgeschichte zu unserem heutigen Predigttext, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Doch zunächst einmal, weil alle guten Dinge drei sind, frohe Ostern, der Herr ist auferstanden. Let's go. Hey, für mich ist es eine doppelte Freude, jetzt sogar eine dreifache Freude, hier zu sein. Zum einen, dass ich die Ehre habe, als erster Gastprediger hier zu sein. Zum anderen bin ich ein gestrandeter Großstädter, okay? Ich bin in Berlin groß geworden und habe seitdem immer in Städten mit mindestens 500.000 Menschen gewohnt, bis vor 3 Jahren. Jetzt wohne ich in Wiedenest. Ich glaube, wir haben keine 3.000 Einwohner dort. Und ich mag es, ich feiere es immer mal ein bisschen Großstadt-Vibes zu erleben. Deswegen freue ich mich, heute in der Metropole Leverkusen predigen zu dürfen. Hey, ihr habt eine S-Bahn, ihr habt Busse, die mehrfach am Tag fahren und ihr habt Straßen, wo es mehr Restaurants gibt als in Wiedenest insgesamt zusammen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund, warum ich mich freue, heute hier zu sein, ist, dass wir aus Überzeugung von uns Christen heute das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte feiern. Hey, du bist heute in derselben Welt aufgewacht, in der Gott vor knapp 2000 Jahren Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. In dieser Welt ist mit diesem Gott alles möglich, auch heute hier in diesem Gottesdienst. Und mein Gebet war, dass Gott, Jesus, sich heute in seiner Retterliebe unter uns austoben wird. Genau in diesem Sinne zurück zur Vorgeschichte von unserem heutigen Bibeltext, die für mich persönlich zu den dramatischsten Szenen der gesamten Bibel zählt. Was ist passiert? 3-mal verrät Petrus die wichtigste Person seines Lebens und das in der schwersten Stunde ihres Lebens. Jesus, sein Herzensfreund und Rabbi, Jesus, für den er sein altes Leben zurückgelassen hatte, Jesus, der ihm mehr als jeder andere bedeutete, und dem er 3 Jahre nachgefolgt war. Und Petrus war nicht irgendwer. Von all den Menschen, die Jesus nachfolgten, von all den Menschen, die Jesus irgendwie gut fanden, gehörte er zu den handverlesenen 12 Jüngern, die während des öffentlichen Dienstes Tag und Nacht mit Jesus unterwegs waren. Und nicht nur das, er gehörte nicht nur zu den 12, sondern er gehörte sogar zum engsten Kreis der 3, zusammen mit Jakobus und Johannes. Diese 3 Männer waren die einzigsten, die bei manchen der intimsten Momente von Jesus, die diesem beiwohnen durften. Ja, Jesus war für Petrus die wichtigste Person, aber Petrus gehörte auch für Jesus zu den wichtigsten Menschen auf dieser Erde. Und Petrus war so, so überzeugt, dass er Jesus mehr lieben würde als die anderen und dass er Jesus niemals verraten würde, komme, was wolle. Doch es kam ganz anders in dieser schicksalsträchtigen Nacht. Nicht einmal, nicht nur 2-mal verrät Petrus Jesus, sondern sogar ganze 3-mal hintereinander. Und stellt euch mal vor, wie es Petrus ergangen sein muss. Versetzt euch mal in seine Lage. Was für eine Scham, was für eine Schuld, was für einen Selbsthass vielleicht muss er in diesem Moment und seitdem gespürt haben. Und hier steigen wir ein in unseren heutigen Predigttext. Hey, Petrus und mit ihm zusammen 6 andere Jünger gehen zurück an den See Galiläa, da wo sie herkommen und fangen wieder ihr altes Business an. Sie fangen wieder an zu fischen. Doch die Nacht waren sie unterwegs und das war eine richtig trostlose Nacht. Sie haben nichts gefangen. Und dann lesen wir in Johannes 21. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein, nein, weil sie nichts gefangen haben in der Nacht. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Hey, was für eine Szene. Petrus warf sich in den See, und ich glaube, diese letzten 6 Wörter machen eine Schlüsselwahrheit, eine Gamechanger-Wahrheit des gesamten Bibel deutlich. Hier haben wir Petrus, wie gesagt, ich glaube, voller Scham, voller Schuldgefühle, voller Selbstanklage, voller Bedauern, voller Reue über das, was in dieser Nacht passiert ist. Doch als er hört, dass diese Person am Strand, dass diese Person Jesus ist, ist seine Reaktion nicht, dass er sich in den letzten Winkel des Schiffes verkriecht, um sich zu verstecken, boah, hoffentlich findet Jesus mich nicht. Oder dass er sich ganz schnell ganz viele Gedanken macht, wie kann er seinen Verrat irgendwie plausibel erklären, welche Gründe könnte er dafür angeben. Das ist nicht die Reaktion von Petrus. Im Gegenteil, nichts von alledem, sondern er wirft sich regelrecht ins Wasser, um als allererster bei Jesus zu sein. Das ist seine erste, seine unmittelbare, seine intuitive Reaktion. Bis in die Tiefe seines Seins scheint Petrus eine tiefe, eine entscheidende Wahrheit ergriffen zu haben. Und ich glaube, wenn wir diese Wahrheit in unserer Tiefe erfassen werden, dann wird sie alles ändern. Diese eine Wahrheit, die Petrus in der Tiefe seines Seins ergriffen hatte, war: Jesus ist kein Herr, vor dem ich weglaufen muss, sondern einer, zu dem ich hinrennen darf. In meinen dunkelsten Momenten, wenn ich all das verraten habe, was mir lieb und teuer ist, wenn Schuld und Scham laut werden in meinem Leben, wenn ich mich eigentlich nur noch verstecken will, dann ist Jesus kein Herr, vor dem ich weglaufen muss, sondern einer, zu dem ich hinrennen darf. Und die spontane Reaktion von Petrus, das war ja wirklich, er hört das und er stürzt sich ins Wasser. Seine spontane Reaktion zeigt, wie tief diese Wahrheit in ihm lebte, wie tief diese Wahrheit in ihm verwurzelt war. Und ich stelle mir das so vor, Petrus hört das von dem Jünger, den Jesus liebt: Hey, es ist der Herr. Er stürzt sich ins Wasser und läuft im Wasser, wartet auf Jesus zu, seine Augen auf Jesus gerichtet, voller Sehnsucht, voller Vorfreude, ihm zu begegnen. Und dass ihm dabei so Gedanken durch den Kopf gingen, was Jesus einmal gesagt hatte. Dieses: Hey, das geknickte Rohr werde ich, Jesus, nicht zerbrechen. Und den klimmenden Docht werde ich nicht auslöschen. Und Petrus denkt sich: Boah, ich bin dieses geknickte Rohr, seitdem ich dich, Jesus, verraten habe, fühle ich mich wie dieser klimmende Docht kurz vor dem Auslöschen. Aber du hast gesagt, du wirst uns nicht auslöschen. Oder dieser andere Satz von Jesus: Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Und Petrus wartet durchs Wasser und sagt: Boah, ich bin mühselig, ich bin beladen. Diese Schuld, diese Scham, die seit dieser schicksalsträchtigen Nacht in meinem Herzen laut sind. Ich kann nicht mehr, Jesus. Ich komme, ich laufe zu dir. Hey, und mein Gebet heute ist, dass wir diese Wahrheit neu, wieder neu oder erstmalig ergreifen. Und das nicht nur irgendwie theoretisch. Wir haben so viele theoretische Wahrheiten, aber die nicht irgendwie in unserer spontanen, also in unserer Herzensebene, in unserer Bauchebene angekommen sind. Dass diese Wahrheit so, so tief sinkt, dass sie auch unsere spontanen Reaktionen prägt. Ich bin viel im frommen Kontext unterwegs. Und was mir im frommen Kontext immer wieder begegnet, ist Scham. Hey, und Scham ist ja nicht nur ein Gefühl. Scham ist ein mächtiger, ein lautstarker Geschichtenerzähler. Hey, hier sind Eltern hier, und vielleicht passiert es immer mal wieder, dass du nicht so mit deinem Kind umgehst, wie du willst, und es passiert wieder und wieder, und vielleicht hast du es angeschrien, was auch immer. Und es ist nicht so: Hey, ich habe was falsch gemacht, sondern Ich bin falsch. Scham erzählt dir, boah, du bist ein Versager als Vater, du bist eine Versagerin als Mutter. Scham erzählt dir eine Geschichte laut und mächtig und so präsent in unserem Kopf. Ja, oder du hast gerade deine zweite Ausbildung vielleicht abgebrochen. Und dann ist es nicht so, hey, ich habe mich falsch entschieden, sondern Scham erzählt dir, hey, du bist falsch, du wirst es nie zu was bringen in deinem Leben. All die negativen Glaubenssätze kommen wieder hoch. Scham ist eine unfassbare Kraft leider in unserem Leben, die wir immer wieder erleben. Und die vor allem auch am Anfang dieser meisterhaften Story in Genesis 3 deutlich wird. Da sehen wir die Auswirkung von Scham bei Adam und Eva. Von sie waren nackt und schämten sich nicht zu. Sie schämten sich und bedeckten und versteckten sich. Was macht Scham? Scham führt uns in die Isolation. Scham führt uns in die Einsamkeit. Scham führt dazu, dass wir uns nicht so zeigen wollen, wie wir eigentlich sind. Scham führt dazu, dass die Parts in uns, die Anteile in uns, die eigentlich am dringendsten Heilung bräuchten, dass wir sie verbergen, dass wir sie verstecken, dass wir sie anderen nicht zumuten wollen. Hey, und wie anders würde das Leben in unseren Kirchen, wie anders würde unser persönliches Leben aussehen, wenn wir wie Petrus verstehen, dass Jesus kein Herr ist, vor dem wir weglaufen müssen, sondern einer, zu dem wir hinrennen dürfen. Ich lese weiter, Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Hey, hier wird Petrus wieder in seinen Hirtendienst eingesetzt, deswegen dieses Bild mit den Schafen. Hey, und hier wird einmal mehr deutlich, warum Jesus kein Herr ist, vor dem wir weglaufen müssen, sondern einer, zu dem wir hinrennen können. Johannes nimmt uns hier mit rein in ein ganz, ganz entscheidendes Gespräch. Hey, Petrus war ja nicht irgendwer, sondern er war einer der Schlüsselmitarbeiter für die entstehende Jesusbewegung. Und er sollte eine tragende Rolle als Mitarbeiter übernehmen. Er sollte eine tragende Schlüsselfunktion haben in der Verkündigung von Jesu Botschaft. Und das ist so das letzte offizielle Gespräch, das Jesus mit einem seiner wichtigsten Mitarbeiter führt. Und was hätte er Petrus alles fragen können? Hey, wie sieht dein Plan für Gemeindegründung aus? Hast du einen Masterplan, um meine gute Botschaft in die ganze Welt zu bringen? Wie planst du, Kirche zu leiten? Welches Konzept, welche Hierarchien, was auch immer? Und vor allem die eine Frage, wie willst du verhindern, dass du mich beim nächsten Mal wieder verraten wirst, wenn es hart auf hart kommt? All das hätte Jesus fragen können, doch er setzt einen ganz anderen Schwerpunkt. Jesus stellt nur eine Frage und diese dreimal. Damit unterstreicht Jesus kurz vor seinem Weggehen nochmal, warum es für ihn im Leben geht, und zwar Liebe. Viele von euch kennen das wahrscheinlich. Jesus wurde einmal gefragt, was ist das höchste Gebot? Und Jesus antwortet, und das ist ein Vers, ein Satz, den ich mir jeden Tag betend irgendwie vergegenwärtige. Jesus antwortete, hey, das höchste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Laut Jesus ist das höchste Ziel unserer Existenz Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu unserem Mitmenschen. Hey, und wenn Liebe das höchste Ziel ist, dann ist Lieblosigkeit, dann ist Hass, dann ist ein rücksichtsloser Egoismus, der auf Teufel komm raus seinen eigenen Vorteil sucht. Die krasseste Zielverfehlung hammert hier das, was in frommen Kreisen Sünde heißt oder Sünde genannt wird. Ja, wir haben es gerade schon gehört, Karfreitag haben wir uns daran erinnert, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er für unsere Sünde gestorben ist. Ja, und ich will einen kurzen Osterexkurs machen, mal vielleicht eine andere Perspektive auf dieses Wort Sünde einnehmen, dass bei vielen unseren Zeitgenossen, vielleicht auch hier bei Leuten im Raum, so gleich so ein ungutes Gefühl auslöst. Genau, Sünde hat verschiedene Aspekte in der, aus christlichem Verständnis, aber dieser eine ist eine ganz zentrale. Wenn Jesus sagt, hey, das höchste Ziel im Leben ist es, eine liebevolle Person zu werden gegenüber Gott und gegenüber deinen Mitmenschen, dann ist die größte Zielverfehlung das, wo Sünde am deutlichsten zu sehen ist, ist Lieblosigkeit. Und für mich ist das so einleuchtend, wenn wir gucken, warum liegt unsere Welt im Argen? Hey, unsere Welt liegt im Argen aufgrund der Lieblosigkeit zwischen Menschen, zwischen Generationen, dass den jüngeren Generationen die Älteren egal sind oder umgekehrt. Aufgrund der Lieblosigkeit zwischen Bevölkerungsgruppen, so Stichwort Rassismus. Aufgrund der Lieblosigkeit zwischen Staaten. Und was ich an diesem Blickwinkel auf Sünde so stark finde, ist, dass er kein negatives Ziel formuliert, sondern ein positives. Also nicht das, was wir nicht machen sollen, sondern das, was wir machen sollen. Hey, du kannst keine Steuern hinterziehen und das ist großartig, aber es heißt nicht automatisch, dass du den von Jesus geforderten Lebensstil von Großzügigkeit ausübst. Du kannst deine Kinder nicht anschreien, wieder großartig, aber es heißt nicht, dass du ihnen liebevoll zuhörst oder Zeit mit ihnen verbringst. Und diese Definition von Sünde oder dieses Verständnis hat jemand mal ganz großartig auf den Punkt gebracht und er meint, hey, im christlichen Glauben geht es nicht darum, weniger zu sündigen, sondern mehr zu lieben. Im christlichen Glauben geht es nicht darum, weniger zu sündigen, sondern mehr zu lieben. Und ich merke, hey, das packt mich, das feiere ich, weil das ist so eine positive Sicht, es ist so eine hoffnungsvolle, so eine inspirierende Perspektive auf das Ganze. Hey, vor 2 Tagen, wie gesagt, haben Abermillionen Christen an den Kreuzestod von Jesus gedacht. Und das Zeugnis der ersten Zeugen, das Zeugnis der gesamten neutestamentlichen Autoren ist eindeutig. Jesus ist starb für unsere Sünde und er starb nicht nur irgendwie, sondern er starb aus Liebe. Hey, mit anderen Worten, Jesus ist aus Liebe für unsere Lieblosigkeit gestorben. Und hier will ich nochmal tiefer einsteigen, weil diese Lieblosigkeit hat moralische Gründe. Allem Anschein nach gibt es abgründige Anteile im Menschen, die nicht wollen, dass Gott irgendwie ist oder dass Gott etwas zu sagen hat in unserem Leben. Abgründige Anteile in uns, denen es nichts ausmacht oder sogar Freude macht, dem anderen eine reinzudrücken, ihm Schaden zuzufügen. Und oftmals passiert es, indem wir den anderen abwerten oder entmenschlichen, also vom anderen sprechen, so mit Anführungszeichen. Und ich finde es so krass, diese Zeugnisse von KZ-Wächtern zu hören, die abends liebevolle Väter und Ehemänner waren und tagsüber kein Problem hatten, die jüdischen, die schwulen, die lesbischen KZ-Insassen zu drangsalieren. Also wo das irgendwie zusammenging, weil sie den anderen entmenschlicht haben, weil sie den anderen abgewertet haben. Und ein großer russischer Autor, dessen Namen ich glaube ich nur so ein bisschen aussprechen kann, Solzhenitsyn, Gulag-Überlebender, der bringt es so auf den Punkt: Die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft durch das Herz eines jeden Menschen. Die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft durch das Herz eines jeden Menschen. Und ich kann zumindest sagen, bei mir hat er recht, Freunde. Hey, und das ist der moralische Aspekt unserer Lieblosigkeit, der von den Kirchen in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrhunderten besonders betont worden ist, manchmal auch sehr, sehr vereinfacht, sehr platt dargestellt worden ist, warum Leute da irgendwie Mühe oder irgendwie einen Widerwillen gegen entwickelt haben. Ich möchte stärker auf einen zweiten Aspekt unserer Lieblosigkeit eingehen, über den weniger geredet worden ist. Ich habe ihn mal den tragischen Aspekt genannt. Hey, Leben in dieser Welt heißt immer auch, enttäuscht und verletzt zu werden. Vielleicht ist dir als Kind Schlimmes widerfahren oder später Schlimmes widerfahren. Die Menschen, die dich eigentlich lieben sollten, haben dich im Stich gelassen, haben dich verletzt, vielleicht körperlich oder emotional, haben dich im Stich gelassen. Vielleicht hast du dich einem engen Freund anvertraut und der hat das dann Ganze irgendwie preisgegeben, hat sich nicht als vertrauenswürdig erwiesen und das hat eine tiefe Wunde in dir gelassen, sodass du dich zurückgezogen hast, dass du Herzensmauern aufgebaut hast und gesagt, boah, ich will Liebe nicht mehr wagen, ich will nicht, dass sowas wieder passiert. Manchen ist wirklich Schlimmes widerfahren, anderen kam es vielleicht nur so vor. Und das ist so dieser tragische Aspekt. Hey, der 7-jährige Junge, der nicht versteht, warum seine Eltern ihm seit 3 Jahren nicht mehr die Aufmerksamkeit schenken, weil sie sich um seine todkranke Schwester kümmern. Hey, was für eine Tragik. Aber bei ihm kommt die Botschaft an, ey, eigentlich lieben ihn seine Eltern, aber bei ihm kommt die Botschaft an, wenn ich nicht um Aufmerksamkeit kämpfe, werde ich übersehen. Wenn ich nicht dafür sorge, mit Ellbogen dass mich Leute sehen, dann werde ich übersehen, dann haben mich Leute nicht auf dem Schirm. Und so verankern sich so die verschiedenen Glaubenssätze in uns. Ich bin nur liebenswert, wenn ich Leistung bringe. Wenn ich nicht zuerst an mich denke, dann tut es kein anderer. Und wir entwickeln diese Glaubenssätze ganz tief in uns. Und das hat so eine tragische Komponente, weil es oft irgendwie gar nicht bewusst oder absichtsvoll war, sondern einfach irgendwie so passiert. Ich habe es mal so formuliert, Menschsein in dieser Welt heißt verwundet werden. Wir werden alle verletzt und das Problem ist, verletzte Menschen. Und Tag für Tag lässt sich dieser tragische Kreislauf in unserer Welt beobachten. Hey, und damit die Macht von diesem Teufelskreis geschwächt wird, damit sie durchbrochen wird, brauchen wir nicht nur Rettung. Ja, wir brauchen Rettung, aber wir brauchen nicht nur Rettung, sondern wir brauchen Heilung. Hey, und ihr Lieben, ich finde es, hier wird so deutlich, wie ganzheitlich gut die Osterbotschaft ist, weil Jesus ist nicht nur als Retter gekommen, sondern auch als Arzt, wie wir zum Beispiel in Lukas 5 nachlesen können. Und hochspannend finde ich, dass das griechische Wort Sozo, was wir mit erretten übersetzen, genauso auch mit heilen übersetzt werden kann. Das heißt, jedes Mal, wenn in deiner Bibel, wenn im Neuen Testament in den Evangelien steht, Jesus rettete jemand, könntest du auch übersetzen, Jesus heilte jemand. Ein und dasselbe Wort also für retten und heilen. Warum? Weil Errettung auch eine Art Heilung unserer verwundeten Seele ist. Ey, so viel zum Osterexkurs. Mir war wichtig, mal so eine Perspektive auf Sünde einzunehmen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen an dieser Stelle. Ja, am Verhalten, an der Reaktion von Petrus wird deutlich, Jesus ist kein Herr, vor dem wir weglaufen müssen, sondern einer, zu dem wir hinrennen können. Und das unterstreicht er durch den Schwerpunkt, den er setzt, Zeit seines Lebens immer wieder, wo er sagt, hey, das Ziel in diesem Leben ist Liebe, Liebe zu Gott, Liebe zu unseren Mitmenschen. Das ist das, was es braucht, das ist das, woran unsere Welt krankt, weil Lieblosigkeit irgendwie vorherrscht. Für diese Lieblosigkeit gibt es moralische Gründe, irgendwie Abgründigkeiten in uns, aber auch ganz viel tragische Gründe. Leben passiert und Leben ist wie so ein Wundenschläger. Und jetzt kommen wir an den Punkt, ein sehr entscheidender Punkt, wie ich finde. Hey, wenn es bei Jesus darum geht, dass wir zu liebevolleren Menschen werden, dann ist ja die Frage, wie passiert das? Wie werden wir zu solchen Menschen der Liebe? Und hier will ich wieder zu Petrus schwenken und mir angucken, warum er auf die Frage von Jesus dreimal antworten konnte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Warum konnte Petrus sagen, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe? Warum wusste er oder warum ist diese Liebe zu Jesus bei ihm gewachsen? Die Antwort ist, weil er zuvor Jesu Liebe intensiv erlebt hatte. Zum Beispiel in dem Moment, als Rabbi Jesus ihn, Petrus, den einfachen Fischer, als seinen Jünger berufen hat. Oder in dem Moment, als Petrus in höchster Lebensgefahr auf dem See war und Jesus ihn rettete. Oder in dem Moment, als Jesus sich vor ihm niederkniete und ihm die Füße gewaschen hatte. Hey, Petrus liebte Jesus, weil er zuvor die Liebe Jesu erfahren hatte. Das ist genau die Reihenfolge, die sein Kompagnon Johannes in seinem ersten Brief deutlich macht, wo er schreibt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und was braucht es, damit Liebe wächst? Hey, Liebe funktioniert nicht auf Distanz. Was braucht es, damit Liebe wächst? Es braucht Nähe und Nahbarkeit. Wir brauchen einen uneingeschränkten Zugang zur Liebe Gottes, damit in uns Liebe geweckt wird. Wir brauchen einen uneingeschränkten Zugang in die Nähe Gottes, damit wir unter seinem liebenden Blick sein können. Und all die Sachen, die bei uns verunstaltet sind, all die Sachen, die kaputt gegangen sind, all die Sachen, wo wir Verletzungen erlebt haben, wo wir deformiert worden sind, dass wir sie ihm hinhalten können und unter seinem liebenden Blick Heilung erleben. Wir brauchen diesen uneingeschränkten Zugang zu Gott. Und hier kommen wir zum absoluten Höhepunkt von Ostern. Jesus stirbt aus Liebe für unsere Lieblosigkeit. Und ich, Freunde, das ist das Wichtigste und der Menschheitsgeschichte. Jesus stirbt aus Liebe für unsere Lieblosigkeit und steht 3 Tage später von den Toten auf. Dadurch besiegt Jesus die Macht des Todes und er durchbricht den Teufelskreislauf von Sünde. Und dann bietet er jedermann und jeder Frau einen unfassbaren Tausch an. Hey, wenn du anerkennst, dass du Vergebung brauchst, weil du zu Lieblosigkeit in dieser Welt beiträgst, wenn du anerkennst, dass du Heilung brauchst, weil andere Menschen dir Schmerzen und Wunden zugefügt haben, Wenn du anerkennst, dass du Rettung brauchst, weil du aus diesem Schlamassel allein nicht rauskommst, wenn du das anerkennst und bereit bist, mir, Jesus, als deinem Retter und Arzt zu vertrauen, dann gebe ich dir diesen uneingeschränkten Zugang zu Gott, zu dem Gott, der dich liebt. Wie das? Indem du in meinem Namen vor Gott treten darfst. Wenn ich im Namen von Olaf Scholz oder im Namen vom englischen König unterwegs wäre, mir würden ganz andere Türen offenstehen, als sie so mir offenstehen würden. Also ich würden ganz neue Zugänge würden sich mir eröffnen. Und dieselbe Logik ist auch hier gemeint. Ich komme zu Gott nicht auf Basis meiner Leistung, nicht auf Basis meiner Performance, meiner Liebe oder Lieblosigkeit, sondern auf Basis von dem, was Jesus gemacht hat. Seine Gerechtigkeit, seine Performance, sein liebevolles Leben sind meine Eintrittskarte, um vor Gott zu treten, um uneingeschränkt Zugang zu diesem Gott zu haben, der mich ohne Ende liebt. Und das ist das erste Gute, das verunmöglicht jede Form von religiösem Stolz, weil es ja nicht meine Leistung ist, sondern etwas, was jemand anderes für mich getan hat. Religiöser Stolz ist, glaube ich, dann, wenn die Kirche am hässlichsten wird, wenn man sich über andere erhebt. Und das wird durch diesen wunderbaren Tausch oder diesen fröhlichen Wechsel, wie Luther es nennt, verunmöglicht. Gleichzeitig heißt es, selbst in meinen dunkelsten Momenten, selbst dann, wenn ich all das verraten habe, was mir lieb und teuer ist, selbst wenn Scham und Schuld sich in meinem Leben breit machen, dann muss ich nicht erst irgendwelche Bußübungen machen, nicht erst irgendwie, weiß ich nicht, Wahlfahrten, was auch immer, sondern ich darf zu dem Gott, der mich liebt, ich darf zu ihm rennen, nicht zögernd, ich darf zu ihm laufen, ich darf voller Freimut, voller Überzeugung, voller Zutrauen, voller Hoffnung darf ich zu ihm rennen. Ja, und ich stelle mir das so vor, dass das wie so ist, ich laufe zu Gott, gerade auch in den Momenten, wo ich es richtig verkackt habe, ich laufe zu Gott und halte sowas wie hoch, sage, boah, deswegen komme ich zu dir, hier ist der Lebenslauf von Jesus, hier ist die Performance von Jesus, hier ist das absolut liebevolle Leben, das Jesus gelebt hat und auf dieser Grundlage darf ich mich dir nähern. Und genau dort, bei Gott, darf ich nach und nach erleben, wie ich gesund und heil geliebt werde, wie Gott mich aufrichtet, wo ich gebeugt bin und wie er meine Abgründigkeiten immer mehr irgendwie von mir nimmt. Das ist ein Prozess, absolut, aber es ist ein Prozess, der passiert. Ein ganz kurzer Einschub vielleicht. Vielleicht denkst du, boah, Liebe ist ja auch so ein bisschen inflationär gebrauchtes Wort in unserer Zeit. Bisschen sentimental, aber Freunde, die Liebe Gottes ist das Kraftvollste, was diese Welt zu bieten hat. Die letzten 3 Jahre waren für mich die härtesten Jahre meines Lebens. So viel Schmerz, so viel Zerbruch, all das hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Und sie waren gleichzeitig die schönsten Jahre meines Lebens, weil in dem Zerbruch, in dem, wo alles irgendwie nicht mehr war, wie es vorher war, wo ich Heimat verloren habe, wo ich Zuhause verloren habe, wo Dinge auf einmal ganz anders waren, in diesem Zerbruch waren wie neue Tiefendimensionen von mir geöffnet und ich habe Gottes Liebe erfahren und ich habe gemerkt, hey, das ist das allerbeste, was mir passieren kann. Diese Liebe, die aufrichtet, diese Liebe, die neue Würde zuspricht, diese Liebe, die Heilung schenkt, diese Liebe, die hilft zu vergeben, diese Liebe, die hilft, Neustart zu machen. Also nicht sentimental, Freunde, sondern die größte Kraft, die diese Welt zu bieten hat. Und ein letzter Gedanke zum Abschluss. Hey, alle 4 Evangelisten berichten davon, dass Jesus ankündigt, du Petrus, du wirst mich verraten. Doch Lukas ergänzt ein ganz entscheidendes, ein ganz besonderes, ein nennenswertes Detail. Und zwar Lukas 22. Ich, Jesus, aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Hey, und hier wird das wunderschöne Herz von Jesus deutlich. Nicht nur hört er nicht auf, Petrus zu lieben, obwohl er weiß, dass er ihn verraten wird. Nicht nur hört er nicht auf, ihn zu lieben, sondern er betet für ihn. Er betet für ihn. Er sagt, Vater, sei bei meinem Freund, sei bei meinem Bruder Petrus, der jetzt durch dieses tiefste Tal gehen wird. Sei bei ihm, wenn Scham, wenn Schuld, wenn all das laut wird. Sei bei ihm, dass er den Glauben nicht verliert, sondern dass er weiß, dass ich es gut mit ihm meine. Hey, Jesus ist der liebende Retter, der für Petrus betet. Und Jesus ist der liebende Retter, der für dich und für mich heute betet. Vielleicht hast du dich mal gefragt, was macht Jesus eigentlich die ganze Zeit, jetzt er nicht mal, wo auf Erden ist. Lies mal Hebräer 9 hier, nur ein ganz kurzer Abschnitt. Jesus selbst, der im Himmel ist, dort, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Das ist Bibeldeutsch für, hey, dort, wo er bei Gott für uns betet, dort, wo er beim Vater ist, Fürbitte für dich macht, für dich eintritt, für dich beten dringt. Jesus hört nicht auf, für dich und mich zu beten. Jesus hört nicht auf, für dich zu beten. Vielleicht bist du heute hier, dass die Stimme deines himmlischen Vaters, die dir sagt, hey, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, dass diese Stimme deines himmlischen Vaters, der dich liebt, dass sie lauter wird als die laute Stimme von Scham und Schuld in deinem Leben. Dass die Stimme deines Vaters die Stimme von Scham und Schuld übertönen. Jesus hört nicht auf, für dich zu beten, dass dich die Krankheit, die dich jetzt schon so lange belastet, dass sie dich nicht verbittert und enttäuscht mit Gott abschließen lässt, sondern im Gegenteil, dass sie dich immer wieder neu in Gottes liebende Arme treibt, auch wenn manche bohrenden Fragen bleiben. Jesus hört nicht auf, für dich zu beten. Vielleicht bist du heute hier, dass du erkennst, dass du dich nicht alleine durch dieses Leben schlagen musst, sondern dass du regelrecht dafür geschaffen bist, in die Gemeinschaft mit dem liebevollsten Wesen zu haben, das diese Welt kennt, mit deinem Schöpfer, mit Gott höchstpersönlich. Dieser Gott, der dich kennt und dieser Gott, der dich liebt. Er betet, dass du das erkennst und dass du dich diesem Gott anvertraust und heute vielleicht diesen nächsten Schritt auf deiner Reise gehst. Hey, das Leben hier birgt so viel Schönes und gleichzeitig birgt es so viel Schmerzhaftes. Und gerade die schmerzvollen Sachen lassen uns manchmal fragen, Gott, wo bist du? Gibt es dich? Und wenn ja, meinst du es wirklich gut mit mir? Bist du vertrauenswürdig, Gott? Ich kenne solche Fragen, viele von euch kennen solche Fragen vielleicht auch. Hey, und mir hilft dann immer wieder dieser Blick vor die Stadtmauern von Jerusalem auf diesen Hügel. Und dann sehe ich, da ist Jesus und er hat sich am Kreuz buchstäblich auf seine Menschenliebe, auf seine Vergebungsbereitschaft, auf seine Zuwendungslust festnageln lassen. Doch er blieb nicht tot, sondern er beweist seine liebevolle Macht. Er beweist seine machtvolle Liebe, indem er 3 Tage später von den Toten aufersteht. Und damit unterstreicht Jesus ultimativ für alle Zeiten und für dich und mich heute, dass er kein Herr ist, vor dem wir weglaufen müssen, sondern einer, zu dem wir hinrennen dürfen, voller Hoffnung, voller Sehnsucht, weil er auf uns wartet. Und wir werden jetzt, ich bete erstmal, Freunde, beten ist immer gut. Jesus, hab Dank, dass wir diese Geschichte von Petrus, dass sie uns überliefert worden ist, dass wir sie lesen dürfen, dass wir erkennen dürfen, dass du kein Herr bist, vor dem wir wegrennen müssen, sondern einer, zu dem wir hinlaufen dürfen. Weil du es so, so gut mit uns meinst und weil das nicht nur irgendwie sentimental ist, sondern weil du den Tod besiegt hast und deine liebevolle Kraft, deine machtvolle Liebe, dass sie heute irgendwie präsent ist. Und Jesus, ich bete, dass du kommst mit deinem Geist und dass du uns anrührst, da, wo vielleicht Scham und Schuld gerade ganz, ganz laut schreien, da wo Scham so ein Geschichtenerzähler ist, der uns irgendwie mürbe machen will. Ich bete, dass wir neu verstehen, dass du das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den klimmenden Docht nicht auslöschen wirst, Jesus, dass es deine Güte ist, die uns zum Neudenken bringt. Und ich bete, dass du jetzt die Zeit nimmst, wo wir einfach noch 2 Lieder singen, um uns zu begegnen, dass wir einfach den Mut finden, unseren nächsten Schritt auf unserer Reise mit dir zu machen. Denn ich will jeden Einzelnen von euch einladen, einfach ins Zwiegespräch mit unserem Gott zu kommen. Und vielleicht hast du das noch nie gemacht, vielleicht ist das noch alles ganz fremd für dich. Dann stehen da bei dem Banner-Gebet gleich 4 liebe Menschen, die es lieben würden, mit dir zu beten. Und das kannst du machen, wenn du Gast bist, das kannst du natürlich auch schon machen, wenn du seit Jahren, Jahrzehnten mit Jesus auf der Reise bist. Wenn du sagst, boah, mich hat irgendwas angesprochen oder heute an diesem Ostersonntag, wo sowas von deutlich wird, dass mit diesem Gott in dieser Welt alles möglich ist, würde ich gern für diese oder jene Sache beten lassen. Da eine ganz herzliche Einladung zu, wenn du Gebetspartner, Partnerin willst, dieses Angebot anzunehmen. Und ansonsten lass uns einfach unseren guten Herrn nochmal mit Liedern, ja, die Ehre geben.